Voll schön. Ihr hört mich alle und einigermaßen gut? Sehr schön. Ich habe mich richtig schwer getan mit der Predigt. Dieses Mal, ich habe gestern Abend mit Peter telefoniert und der Peter hat gesagt, bei ihm ist es manchmal wie eine Geburt. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, aber habe dann heute Morgen kurz gedacht, ja, das waren jetzt so 12 Stunden Wehe. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und es war wirklich angegriffen. Heute Nacht ist uns der Felix noch umkippt, hat einen Kreislaufkollaps gehabt, weil er Fieber hat recht hoch. Und irgendwie hat man so das Gefühl, es ist nicht so spannend oder nicht so lustig, so rum. Felix war der Einzige, der dann noch mit seinem Humor mich ermutigt hat und gesagt hat, weißt du, wenn der Teufel denkt, die Predigt ist so gut, dann muss er uns halt angreifen. Dann habe ich gedacht, okay, wenigstens denkt einer, es ist gut, dann wird es bestimmt gut. Und so starten wir jetzt einfach rein. Ich will euch heute Morgen herausfordern und ich nehme euch mit ein bisschen in meine Gedankenwelt, die nicht immer einfach zu nachvollziehbar ist, das weiß ich. Und deshalb seid gnädig mit mir, fragt nach. Ich reiß einiges an, aber ihr prüft für euch, was ihr behalten wollt. Ich habe mich gefragt beim Anfang meiner Vorbereitung, was ist es, was die Welt im Moment bewegt? Ihr könnt mir die erste Folie, glaube ich, geben, oder? Und dann kann ich weiterklicken. Perfekt. Und ich habe, mein PC nutze ich eigentlich ganz selten, um so Schlagzeilen oder Nachrichten zu öffnen. Ich weiß nicht, wer das von euch macht. Ich habe das aber gestern Morgen bewusst gemacht, um mal einfach ein paar Bilder zu finden und bin echt ein bisschen erschrocken, weil nach einer Stunde habe ich gemerkt, krass. Also zum einen ist krass eine Stunde vorbei und zum anderen, über was bewegt die Welt? Und natürlich liest das von uns keiner und keiner von uns klickt da irgendwas an und keiner von uns beschäftigt sich da damit. Aber irgendwie muss es ja lukrativ sein, sonst wäre das ja nicht ständig irgendwie öffentlich. Dann habe ich gedacht, naja gut, das ist ja jetzt die Welt. Aber was bewegt denn mich? Oder was bewegt denn dich vielleicht? Und habe dann ein paar so Schlagworte rausgenommen. So Urlaub, Geld, Alter, Innenpolitik, Außenpolitik, Familie, Ernährung, was auch immer. Und schon merkt man, okay, es wird schon ein bisschen persönlicher und das ist ja kein Geheimnis und auch nichts Neues, was ihr von mir hört. Mit dem, womit ich mich beschäftige, das bestimmt mein Leben. Also ist die nächste Frage, wie geht der Beamer? Jetzt. Egal. Was bewegt mich täglich? Und das ist was ihr eigentlich unterschiedlich beantwortet werdet, weil es gibt ja Lebenssituationen, die sind ganz unterschiedlich. Vor 16 Jahren habe ich mich noch mit Babyernährung und Umgang mit Schlafmangel beschäftigt. Jetzt, 16 Jahre später, beschäftige ich mich viel mehr mit dem Thema Mediennutzung, Ausbildungsberufe oder auch Job und Herausforderungen im finanziellen Bereich. Also alles hat irgendwie so seine Zeit und alles hat so sein Plätzle. Und jeder für sich muss sich die Frage beantworten, mit wem oder was beschäftige ich mich. Und vielleicht habt ihr euch ertappt, heute Morgen schon, wenn ihr jetzt so mal in euch aufmerksam reinhören könnt, dass wir schon innerlich bewerten oder kategorisieren oder so vielleicht sogar rechtfertigen. Ja, also damit beschäftige ich mich nicht. Das ist sowas Unnötiges. Oder, ja klar, damit beschäftigen sich nur die Querdenker, die streitlustige Querulante. Oder, das habe ich eigentlich nur gelesen, weil ich das mal musste. Also wir kommen immer wieder in solche Momente. Und wenn du nicht richtig weißt, was dich so im Moment beschäftigt, ich habe mich gefragt, wie kann ich es denn prüfen, womit ich mich beschäftige? Dann guck mal, was hängt so alles an deinem Kühlschrank? Oder an dem Moment, wo du halt immer wieder vorbeigehst? Was steht in deinem Kalender jeden Tag? Was steht in deinen Kontoauszügen? Oder, ich finde, das ist das beste Prüfmittel im Moment, was ist so in meinem Browserverlauf von meinem Handy? Womit beschäftige ich mich? Und du kannst dir natürlich auch die Frage stellen, um das zu prüfen, womit beschäftige ich mich oder was ist mir wichtig? Was wäre für mich das Schlimmste, wenn ich das verlieren würde? Ich habe es noch drastischer formuliert, was wäre die Hölle, wenn ich das nicht hätte? Und mit der Frage habe ich mich Anfang von Januar beschäftigt und habe gedacht, was wäre für mich die Hölle? Und mir ist krass aufgefallen, dass vieles mich erschrecken würde. Ich finde eine warme Dusche extrem toll. Ich liebe meine Wärmflaschen. Ich finde, der Mensch, der das produziert hat oder sich ausgedacht hat, dem gehört ein Patentfolie und die Ehrenmedaille. Ich mag es unglaublich, was Süßes auf dem Sofa zu essen bei meiner Lieblingsserie. Ich finde mein Auto toll. Ich finde Gemeinschaft mit euch toll. Ich finde Strom richtig hilfreich. Ich finde Wasser aus dem Wasserhahn total super. Ich finde Urlaub machen toll. Aber könnte ich auf alles verzichten? Und bei den Sachen bin ich manchmal so ein bisschen erschrocken und habe aber dann gedacht, irgendwie würde ich damit arrangieren. Irgendwie wird es vielleicht schon gehen. Aber wenn es dann um die elementare Sache geht, was wäre denn mit meiner Familie? Könnte ich auf meinen Mann verzichten? Könnte ich meine Kinder einfach hergeben? Manchmal wünscht man sich, man könnte, aber eher ja begrenzt. Könnte ich das wirklich? Und es ist so ein bisschen was, was mich umtreibt. Und ich habe Anfang des Jahres eine Bibellese angefangen, eine relativ breite, wo viel verschiedene Bibelstellen drin vorkommen und es beginnt im Alten Testament. Und irgendwie bin ich immer wieder über so Götzendienst gestolpert. Und ich habe mich gefragt, wieso Gott eigentlich Götzendienst so verurteilt. Ist er so ein eifersüchtiger, geltungssüchtiger Gott, dass er keine Götter neben sich haben kann? Ist er nicht so groß und so großherzig? Und um die Frage richtig zu beantworten, glaube ich, brauchen wir eine Unterfrage. Deshalb fordert es euch heute wahrscheinlich raus. Wieso brauchen wir Menschen denn überhaupt Götter? Wozu sind denn Götter überhaupt wichtig oder nötig? Und eine Geschichte, die ich in Mose gelesen habe, war, als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf. Los, mach uns Götzenfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Mose kommt nicht vom Berg runter. Wahrscheinlich zu lange, wahrscheinlich hat es ihm da oben gefallen oder was weiß ich, was auch immer. Aber die Israeliten sind unruhig geworden. Die haben gedacht, da passt was nicht, wahrscheinlich ist ihm irgendwas passiert. Ja, dann brauchen wir was anderes. Sie haben die Suche nach Sicherheit gehabt. Sie hatten Angst, Mose passiert was. Ja, aber wer geht dann voraus? Mal davon abgesehen, dass eigentlich ein Stolperstein drin ist, weil wer hat das Volk nochmal aus Ägypten rausgeführt? Ja, eigentlich Gott, oder? Aber gut, das ist vielleicht ein zu großer Denkbruch für die, ja, das ist was für Querdenker. Das sind wir nicht. Deshalb, also, sie halten an Mose fest, sagen, Mose hat uns rausgeführt, jetzt ist Mose nicht da, jetzt brauchen wir irgendwas anderes, woran wir uns festhalten können, worauf wir uns stellen können. Und ein kurzes Nebenfenster, was mir aufgefallen ist beim Thema Götter. Götter sind oft genau dafür geschaffen worden, um Menschen Sicherheit zu geben. Da wurden Opfergaben für Dinge getätigt, wo für uns unfassbar und grausam zum Teil auch sind. Damit der Regen fällt, damit kein Sturm kommt, damit Fruchtbarkeit da ist, was auch immer. Und der Grundgedanke ist Sicherheit. Also die Grundfrage, warum brauchen Menschen Götter? Um sicher zu sein. Mit Unsicherheit, da können wir ganz schwer leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir nicht wissen, was passiert, wenn wir was nicht berechnen können, wenn wir etwas keinen Namen geben können, dann wird es so, irgendwie nicht so super. Es gibt Berichte von Menschen, die eine schwere Diagnose viel besser annehmen können, wenn das Ding einen Namen hat. Es gibt Menschen, die ihren Tumoren Namen geben, weil es dann irgendwie greifbar wird. Es verändert sich nichts daran. Kein Symptom wird besser. Aber ich kann es irgendwie greifen. Ich habe vielleicht eine Macht. Ich habe vielleicht eine Bestimmung. Vielleicht kann ich jetzt nach was googeln. Jetzt kann ich irgendwie was tun. Jetzt kann ich mit dem Ding reden. Jetzt kann ich was weiß ich. Und dann merkt ihr, dann kommt eigentlich diese Sehnsucht nach, ich will was machen, ich will was in der Hand haben, ich will meine Selbstbestimmung, meine Selbstwirksamkeit, ist ein geiles Wort, ich liebe es total. Und das ist so, was wir Menschen echt gut finden. Wenn wir es in der Hand haben, wenn wir es im Griff haben, wenn wir was richtig gut machen können. Und wenn du das nicht glaubst, dass du Macht besitzen möchtest, dann stell dir vor, du stehst im Aldi, 15 Menschen um dich rum, dein Kind liegt auf dem Boden, schreit wie verrückt, kreischt und ruft, schlag mich nicht wieder. Und in dem Moment wünschst du dir Macht. Macht es zu beenden, Macht das Loch zu finden, wo sich auftut, damit du drin verschwinden kannst. Macht irgendwie aus der Situation rauszukommen. Spätestens da. Ich bin voll froh und ich bin unglaublich dankbar, dass wir in einer friedlichen Welt leben. Aber in Krisensituationen, in richtig elementaren Themen, wird Macht ein großer Punkt sein. Du hast von Plünderungen gesprochen. Es wird so kommen, es wird so sein. Macht steckt in uns drin. Also wozu brauchen wir Menschen Götzen? Für Sicherheit und für Macht. Macht war auch dieses, ein König, der sich als Götze dargestellt hat, die Demonstration von Macht. Die Welt beugt sich vor mir. Und jetzt machen wir das ja sozial verträglicher. Keiner von uns baut sich eine Goldstatue in den Garten und wenn doch, darf er vielleicht einfach mal ein Einzelgespräch bei einem Bruder oder einer Schwester haben. Aber letzten Endes ist in uns drin trotzdem dieses Streben. Ganz klein und subtil. Und was mir noch auffällt und was ich vorher schon gesagt habe, was wäre noch die Hölle für mich, wenn es fehlt? Meine Familie, mein Gemeinschaftsgefühl, mein Dazugehören, mein Angenommensein, mein Gesehensein, meine Bedeutung, meine Annahme, meine Anerkennung. Ist es nicht so, dass jeder von uns genau danach strebt? Dass jeder von uns diese Anerkennung braucht, diese Bedeutung hat? Und wenn ich das nicht habe in der Familie oder in einem Umfeld, das ich lieb habe, dann suche ich es mir vielleicht woanders. Und ich liebe gerade die Wahlkämpfe. Genau, ist ein bisschen komödiantisch. Zu beachten oder zu betrachten, wie es oft nicht um die Sache geht, sondern wie es letztlich nur darum geht, ich bin toller wie du, weil ich habe eine viel bessere Meinung wie du und ich mache dich fertig. Ich nehme dir alles. Ich nehme dir deine Anerkennung und deine Bedeutung. Und ich bin viel toller. Schaut mich an, wie toll ich bin. Die Wahlplakate überall aufgehängt. Wie toll bin ich doch. Photoshop, KI, was auch immer dahinter steckt. Aber letzten Endes geht es um die Anerkennung. Und jetzt sind wir ja Gott sei Dank nicht alle Politiker und brauchen das, aber wir machen es dann halt manchmal auf andere Art und Weise. Guck mal, wie nett ich bin. Ich springe immer ein. Ich bin der, der immer alles für alle tut. Ich komme auch mit dem Kopf und dem Arm ins Geschäft. Ich bin so toll. Ich bin echt schon ein bisschen besser wie ihr. Könnt ihr mich mal ein bisschen loben? Ja, genau. Gut gemacht. So. Und so gibt es so ganz viele tolle Möglichkeiten und geht dem mal nach, weil ich glaube, dass es gar nicht furchtbar neu ist, aber geht mal dem nach, wo sucht ihr denn Sicherheit? Wo habt ihr denn das Bedürfnis nach Macht und nach Bedeutung zu bekommen? Und wenn ihr nicht wisst, wie das ist, dann beobachtet Kinder. Ich liebe Kinder, weil sie so unreflektiert ehrlich sind. Und wenn ihr keine Möglichkeit habt, Kinder zu beobachten, dann helft im Kinderdienst aus. Die Möglichkeit, da habt ihr es 1:1 ungefiltert, ohne irgendwas. Die sind einfach echt. Aber was ist jetzt das Problem da dran? Eigentlich ist das doch alles so auch okay. Könnte man jetzt so denken. Und ich habe festgestellt, das Problem liegt eigentlich tatsächlich, natürlich liegt es an den Götzen, aber im Endeffekt liegt es daran, was passiert, wenn wir den Götzen dienen wollen. Denn dann beginnen wir zu sündigen. Und in Galater 5 steht, die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst und so weiter. Ihr könnt das alles selber lesen, das muss ich euch nicht vorlesen. Die Sehnsucht, die uns antreibt, diesen Götzen zu dienen oder dem irgendwie zu gefallen oder das zu befriedigen in mir, das schafft die Sünde, das schafft die Trennung, das schafft das, was mich von Gott abhält. Und da entsteht der Riss. Ich finde, Johannes Hartl hat ein tolles Zitat gehabt oder einen tollen Satz gesagt, zwei Sätze, die ich einfach mit reingenommen habe. Auf der Grundlage aller konkret sichtbaren Sünden scheint ein tiefes Problem im Herzen des Menschen verborgen zu liegen. Und es kreist um die Frage, wen es anbetet. Und Götze ist immer etwas, was ich anbete. Ein Götze verlangt etwas von mir. Ein Götze möchte, dass ich etwas bringe, dass ich etwas tue. Und wenn ich mächtig bin, dann gibt es immer einen, der mächtiger ist. Da muss ich immer mehr bringen. Wenn ich denke, ich bin die tollste Frau der Welt, dann gibt es irgendwo auf dieser Welt eine, die ist noch toller. Und da muss ich noch mehr bringen. Und ich werde nie genug haben. Also die Frage nach der Anbetung, nach dem, wofür lebe ich, was ist, wofür entscheide ich mich, beziehungsweise wofür gebe ich was hin, ist genau die elementarste Frage alles. Allen. Was wäre jetzt also die Hölle, wenn du es nicht hättest? Jesus war in einer ähnlichen Situation. Jesus wurde versucht. Jesus wurde darauf, genau auf diese drei Punkte versucht. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das auch aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihm der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihn. Worauf wollte der Teufel raus? Wenn ich 40 Tage nichts gegessen hätte, da würde ich wahrscheinlich sogar einen Stein essen. Das ist nicht schön, glaube ich. Also ich finde schon einer furchtbar. Steine zu Brot zu machen, bringt Jesus in die Versuchung Überleben, Sicherheit. Das gibt mir Überleben, Sicherheit zu sein. Was ich spannend fand, warum stellt der Teufel ihn in die heilige Stadt auf den Tempel? Er hätte ihn ja einfach vom Berg stürzen lassen können. Aber nein, es ging um die heilige Stadt, auf den Tempel mittendrin in der heiligen Stadt, wo alle Welt es sehen kann. Es geht um Bedeutung. Wäre Jesus darunter gesprungen, hätte alle Welt es gesehen und er wäre aufgekommen und es wäre nichts passiert. Wie toll! Jeder hätte doch Jesus gelobt dafür und hätte doch Jesus angebetet. Und das Letzte ist uns, glaube ich, klar, alle Reiche der Welt zu haben, Macht zu haben. Und irgendwie ist das was, wo sich durchzieht und wo ich so gemerkt habe, krass, Jesus musste da zuerst durch, bevor er sein Wirken begann. Nicht irgendwie zwischendrin mal, nach der Sturmstillung oder so, jetzt gehe ich mal in die Wüste und dann kommt der Versucher. Nein, das war bevor er losging. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir Christen stolpern so ins Christendasein rein und das wäre eigentlich gut, bevor es losgeht, genau damit mal aufzuräumen. Ist nicht schlimm, weil wir können es immer noch machen, wir können es auch nachträglich noch machen, aber es hilft, das mal aufzuräumen, das mal anzugucken. Und wisst ihr, wann der Satan ihn in Ruhe gelassen hat? Als Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ich finde es extrem cool, daran zu denken. Aber meine Ausgangsfrage war ja auch eine ganz andere. Meine Ausgangsfrage war, ist Gott ein eifersüchtiger, geltungssüchtiger Gott, dass er keinen Götzendienst neben sich haben will und Götzendienst verurteilt? Das war meine Ausgangsfrage. Und meine Antwort jetzt ist definitiv nein. Nein, Gott ist kein geltungssüchtiger Gott, sondern Gott will uns davor beschützen, dass wir sündigen, indem wir Götzen dienen. Und deshalb möchte uns einfach die Götzen gar nicht erst zur Verfügung stellen. Wenn ich auf Schokolade verzichten will und beim Netto so einen Stapelrittersport im Angebot kaufe, das ist halt echt viel mehr Herausforderung, den daheim stehen zu haben, wie es gar nicht zu kaufen. Das ist für uns alle logisch. Und trotzdem gehen wir immer wieder und begeben uns immer wieder genau in diese Situationen. Naja, Menschen tun Unglaubliches, habe ich gesagt, um Sicherheit, Macht oder Anerkennung zu bekommen. Und was diese Götzen krass befeuert, weshalb ich mit der Welt angefangen habe, ist unser Individualismus, in dem wir im Moment leben, unser Humanismus, der eigentlich genau das befeuert. Es muss sich alles um mich drehen. Ich bin der Nabel der Welt. Kein anderer ist wichtiger wie ich selber. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht in den Buchhandel und guckt mal, wie viele Selbsthilfebücher es gibt. Das Schöne ist, dass wir Christen was Ähnliches draus gemacht haben. Wir schreiben halt drin, glücklich mit Jesus. Aber letzten Endes ist es wieder ein, es dreht sich um mich. Es geht immer um mich. Ich bin wichtig und die Krux daran ist, wer ist denn eigentlich? Letzten Endes steckt, glaube ich, in dem Ganzen eine ganz krasse Angst dahinter. Eine Angst, könnte Gott wirklich gut sein? Könnte es sein, vorletzte Woche, vor 3 Wochen, hat Leonard gepredigt, Nachfolge ohne Wenn und Aber. Aber wenn der mich nach Afrika schickt, könnte es sein, dass Gott vielleicht nicht weiß, was meine tiefsten Sehnsüchte, was meine tiefsten Ängste, was meine tiefsten Herausforderungen sind und genau da den Finger reinlegen, weil er mir schön eins reindrücken will. Sind wir mal ganz ehrlich zu uns selber, was für ein Bild haben wir von Gott? Und ich finde es echt krass. Und ich glaube, dieser Zweifel wurde im Paradies in uns reingelegt, als der Teufel gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, nein, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Cool, das ist doch perfekt, genau das trifft unsere tiefste Sehnsucht. Ich will sein wie Gott. Und Selbstbestimmung ist deshalb für mich das tolle Wort in unserer Gesellschaft. Wir haben so eine Selfie-Ego-Gesellschaft. Alles dreht sich um mich. Nur wenn ich auf dem Bild drauf bin, dann ist der Eiffelturm cool. Nur wenn ich drauf bin, dann hat alles einen Wert, wo ich bin. Nur wenn ich es geteilt habe mit allen, dann sieht jeder, wo ich überall bin. Viktor Frankl hat mal einen tollen Vergleich gebracht. Nur das kranke Auge sieht sich selber. Der Mensch sollte aber sein wie ein gesundes Auge. Es sollte nach vorne schauen. Und ein gesundes Auge sieht immer von innen nach außen. Also weg von mir. Am Jahresanfang habe ich Gott gefragt, was ist so dein Wort über meinem Jahr? Und ich bin vorsichtig geworden damit, weil ich schon lustige Worte gekriegt habe, wo mich sehr herausgefordert haben. Und auch dieses Mal hat Gott Humor und sagt, dein Wort ist Ehrfurcht. Und mit Furcht kenne ich mich echt aus. Furcht ist was, was mich mein Leben lang begleitet hat, schon immer. Aber was ist jetzt Ehrfurcht? Und ich fand diese Definition sehr gut, die ich vorne hingestellt habe. Ehrfurcht ist so die Furcht, die Hochachtung vor etwas oder vor jemandem. Es stecken so zwei Wörter drin. Ehre und Furcht. Und ich glaube, so ist Ehrfurcht oder auch die Furcht vor Gott die weise Einsicht, mit wem ich es hier zu tun habe. Ich habe den Eindruck, wir haben das ein bisschen verloren. Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wer ist eigentlich Gott? Und weil Gott so allmächtig ist und so groß ist, da löst jede Gotteserscheinung so eine Macht aus, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, furchtlos vor ihn zu treten. Das finden wir in der Bibel tausendfach. Selbst bei Mose hat Gott gesagt, so, ich steck dich in eine Felsspalte und ich halte dir noch die Augen zu und du machst die Augen zu und alles ist ganz finster und dann gehe ich an dir vorbei, weil du wirst mich sonst nicht ertragen können. So mächtig ist Gott. Und da steckt aber auch so ein Staunen dahinter, dass wir verloren haben, dieses Staunen über Gottes Macht, diese Faszination, die davon eigentlich auch ausgeht. Wenn ihr mal so eine Kirche betretet, das hat was mit Ehrfurcht zu tun, was da passiert ist, was da Geschichte drin steckt und wie viel größer sollte die Ehrfurcht vor Gott sein, wenn er jetzt heute bei dem wunderschönen Wetter spazieren geht und seht, wie hat Gott die Welt gemacht. Wir Menschen kriegen gerade mal eine popelige Kathedrale hin. Um den Menschen diese Furcht auch zu nehmen, steht am Anfang der Gottesbegegnung in der Bibel immer die ermutigenden Worte und die Aufforderung, fürchte dich nicht. Gott, voll gut, gibt uns schon die Aufklärung. Es geht nicht um Furcht, sondern es geht um Ehrfurcht. Ich habe gelesen, im Hebräischen gibt es keinen Ausdruck für das Wort Ehrfurcht. Das ist so ein deutsches Wort. Aber immer wieder wird es in Verbindung gebracht mit Achtung oder Scheu oder Würde oder Erhabenheit. Und das sind so Wörter, die für mich so ein Bild geben dann. Also es geht nicht um Angst, sondern es geht um Ehrfurcht. Ja, aber wer ist denn jetzt Gott? Und die schöne Frage, oder die Frage, die, das Schöne an der Frage, so rum, ist es, dass Gott da kein Geheimnis draus macht. In der Bibel steht unglaublich viel über seinen Charakter. Können wir alles rauslesen. Die Mühe habe ich mir nicht gemacht. Ich habe einfach mal die Sache aufzählt, die so wahrscheinlich von euch alle sofort in den Kopf kommen. Er ist allmächtig, treu, Liebe, er ist heilig, er ist gerecht, er ist Arzt, er ist Mutter, er ist Bräutigam, er ist Quelle, er ist Leben, er ist so viel mehr. Und wenn Gott so ist, dann muss ich mich fragen, wozu, um alles in der Welt, lieber Gott, hast du mich gemacht? Und Gott hat gesagt, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt und ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Also wozu sind wir geschaffen? Zur Ehre Gottes. Und das ist unsere Bestimmung und das ist eigentlich unsere einzige Bestimmung. Geschaffen zur Ehre Gottes. Gott hat sich, glaube ich, nicht die Frage gestellt, was könnte ich tun, um die Menschen glücklich zu machen? Dass die für immer einfach immer glücklich sind. Ich glaube, er hat sich er hat sich Menschen erschaffen, dass er die Ehre bekommt. Er ist nicht unser Dienstleister und jetzt wird es ein bisschen ungemütlich. Ich glaube, wir haben das manchmal verloren. Manchmal machen wir Gott zum Dienstleister. Aber ich habe doch gebetet. Aber ich habe doch so viel getan. Aber ich mache doch. Und wir nehmen uns wieder super wichtig. Aber was ist meine einzige Berufung? Gott zu dienen. Und jetzt eine ganz schlechte Nachricht. Gott braucht dich nicht. Er braucht dich einfach nicht. Er braucht auch mich nicht. Wenn es mich nicht gäbe, dann wird es jemand anders geben. Wir sind Staub, nichts. Lest es mal in der Bibel. Das ist echt ein bisschen frustrierend, wenn du so durchguckst und denkst, super, schön. Man braucht mich nicht. Ich lasse euch natürlich so nicht gehen. Er braucht uns nicht, aber er will uns haben. Er hat uns unglaublich lieb. Aber wozu will er uns haben? Dass wir ihn lieb haben, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihm nachfolgen und für ihn leben. Dass alles, was wir in unserem Leben tun, zu seiner Ehre ist. Dass er verherrlicht wird, dass die Menschen durch uns ihn sehen können und nicht in uns rein und dann ist da eine Wand. Sondern es muss immer weitergehen. Das ist unsere Bestimmung. Moritz hat Hiob gelesen und hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich habe es tatsächlich mit ihm zusammen vorbereitet, weil ich irgendwann Knoten im Hirn hatte. Da sagt Hiob, nein, da spricht seine Frau zu Hiob. Na, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen. Verfluch doch deinen Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Ganz ehrlich, mich fordert das extrem raus. Ich glaube nicht, dass Gott ein strafender Gott ist. Ich glaube nicht, dass Gott Krankheiten verteilt. Aber ich glaube, dass er Dinge zulässt und ich glaube, dass ich Konsequenzen meines Handelns tragen muss. Und das ist nicht immer lustig. Und es ist nicht immer schön. Aber ist das der Punkt, wo ich zweifle oder wo ich Gott seine Ehrfurcht entziehe? Ist er nur anbetungswürdig, wenn er tut, was ich gut finde? Oder ist er anbetungswürdig, egal wie es auf dieser Welt aussieht, egal wie der Klimawandel voranschreitet, egal was auch immer? Mich fordert es extrem raus. Und vielleicht geht es euch auch so. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Ich glaube, dass jeder von uns das so einfach abnicken kann. Und ich glaube auch, es geht nicht darum, sein Hirn auszuschalten und sich zurückzulehnen und sagen, ich liebe den Spruch, den hat meine Oma gesagt, aber jetzt benutze ich ihn negativ. Ist Gott alles sein gewisser Weg? Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, mich aufzuopfern für Gott. Mir ist so dieses Weizenkorn eingefallen, da gibt es ein schönes Bilderbuch. Die Rebecca hat mal einen tollen GU, glaube ich, dazu gemacht. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, das reflektiert sich vorher nicht. Ah, wie kalt ist denn die Erde? Wie soll ich denn sterben, dass ich auch richtig sterbe? Und wie muss ich denn meine Schale abwerfen, dass es auch dann wirklich funktioniert? Das Weizenkorn fällt in die Erde und es stirbt und es geht komplett auf. Und darin geht die Frucht auf. Also sollte unser erstes Bestreben doch eigentlich auch genau dahin gehen, Gott zu ehren und zuerst nach ihm zu trachten. Und ich mache euch uns alle heute Morgen Mut, genau das mal zu hinterfragen. Mache ich das? Wir hatten eine heiße Diskussion. Wie gesagt, die Predigt ging durch meine Familie auf jeden Fall, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, ja, aber jetzt machen wir uns ja Gedanken, was für Berufe lernen unsere Kinder. Da sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Du willst doch, dass deine Kinder gut geht. Aber wäre es nicht sinnvoller, ihnen beizubringen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann werden sie hoffentlich Sicherheit kriegen. Wenn Gott doch Sicherheit ist, ist Gott gut? Und wie gesagt, da fängt es wieder an, nicht das Hirn ausschalten und jetzt einfach hinsitzen und mal hoffen, dass irgendwie voll gut, wenn du einen Job geschenkt kriegst, passiert aber nicht immer, sondern zu hören, zu Gott nachzufolgen, Gott zu fragen, immer wieder ihn mit einzubeziehen, aber mal zu reflektieren, was hindert mich daran, vielleicht auch selber mal loszulassen. Also mache ich uns Mut, uns heute Morgen von den Götzen zu trennen, die uns immer wieder zum Sündigen veranlassen, die uns immer wieder in Verhaltensweisen treiben, die wir wissen, dass sie uns nicht gut tun und dass sie eigentlich eine richtige Trennung von Gott sind. Und ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich jeden Tag machen. Ich muss es jeden Tag machen, weil mir passiert es jeden Tag wieder, dass ich mich ertappe, dass ich in irgendeinen Punkt reingefallen bin. Aber diese Selbstkapitulation, Gott an erste Stelle zu stehen, Gott die Ehre zu geben, ist das Elementarste und Wichtigste und das Grundlegendste, was es sein muss, um überhaupt leben zu können. Und ja, da bin ich radikal. Bei uns im Geschäft sagen manchmal die Kolleginnen, ja, weißt, die Bibel muss man ja relativ sehen, ist ja auch, weißt, andere Zeit. Ja, genau, das ist eine andere Zeit. Aber es war schon immer eine andere Zeit. Die Bibel war nur in ihrer Zeit, in ihrer Zeit. Und dann war es schon immer eine andere Zeit. Und trotzdem ist das Wort gültig. Und trotzdem wird Gott das durchziehen, was er dort angekündigt hat. Und trotzdem müssen wir mit diesen Konsequenzen leben, die wir eingehen, die wir in Kauf nehmen, wenn wir uns von ihm trennen. Das ist relevant und das ist radikal und das ist viel relevanter, als wir denken. Und deshalb ist es so wichtig, Gott an erste Stelle zu stellen und ein Leben für Gott zu führen, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Und ich habe genau deshalb auch den Lobpreis gebeten, ihr dürft nach vorne kommen, dass wir das zum Schluss machen, die Lobpreiszeit. Natürlich könnt ihr jetzt alle heimgehen und sagen, naja, das mache ich ja selber. Ich sage da dazu nichts. Ist ein bisschen wie bei der Hausaufgabe. Wer macht sie wirklich? Wer liest nochmal nach? Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wenn es jetzt so präsent ist, was auch immer euch aufgefallen ist. Und ich schließe mit dem Satz, der über unserem Jahr steht, prüft alles und das Gute behaltet. Manches habe ich vielleicht gesagt, was euch überhaupt nicht tangiert, was nicht in euer Herz gehört. Dann lasst es fallen. Es geht nicht darum, was richtig und was falsch war, sondern es geht darum, was euch anspricht, was Gott jetzt zu dir sagen will. Und dann bring's vor ihn und dann halt's ihm hin und dann lass dir vergeben, lass dir zusprechen, es ist okay, es ist vollbracht. Und Gott vergibt so unglaublich gerne. Und das ist mein allerletztes Beispiel. Ich habe das so schön gefunden. Im Mose steht, ich vergebe. Aber wenn die Menschen daran festhalten wollen, naja gut, dann ist es ihr Problem. Ich kann mir die Stelle nicht merken. Deshalb müsst ihr mich nochmal fragen, wenn ich es googlen kann. Aber ich habe darüber mit dem Andi diskutiert und sage, könnte es sein, dass wir an unserer Sünde festhalten? Und ein bisschen ist so, wie wenn ich einen Autounfall baue, mein Auto in die Werkstatt bringe, der repariert es, ich nehme es mit und ich fahre am nächsten Tag wieder hin und sage, ah, mein Auto ist leider kaputt. Und der sagt, nee, das ist ganz. Und ich nehme es mit und dann, ja, das kann es sein, ich hatte doch den Unfall. Also fahre ich wieder hin und sage, das ist kaputt, ich hatte den Unfall. Ja, aber ich habe es doch repariert. Kein Mensch würde das von uns machen. Aber wie oft machen wir das mit der Sünde? Was lassen wir nicht los? Ich mache euch heute Morgen Mut, das jetzt im Lobpreis zu tun, loszulassen, Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und wir wollen nicht nur Lobpreis machen, wenn jemand von euch Gebet braucht, meldet euch, geht aufeinander zu. Wir sind alles mündige Christen, wir sind alles Geschwister im Herrn. Ich ermutige euch wirklich auch vor Gott zu bringen und vielleicht vor anderen auszusprechen, womit ihr brechen wollt, was jetzt als Götze vom Thron gestoßen werden muss.